Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Denise Sonella, ich bin die Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums und ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung im Rahmen der Gesprächsreihe, die wir haben mit dem Titel History Talks. Zerrissen und wahnsinnig, die Menschheit am Scheideweg, lautet der Titel des Gesprächs von heute Abend. Wir befinden uns am Ende eines Jahres, das eine andauernde Pandemie, die Rückkehr des Kriegs in Europa, alarmierende Berichte über den Klimawandel und nun auch eine Strommangellage prägen. Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung dringt in unseren Alltag ein und beschäftigt uns. Um darüber zu sprechen, freue ich mich sehr, wirklich sehr, dass wir den Historiker, Schriftsteller und Bestsellerautor Philipp Blom gewinnen konnten. Sie werden heute Abend von der Zerrissenheit unserer Gesellschaft hören und vom Wahn des Menschen über die Natur zu stehen. Und Sie werden vielleicht auch von der Zuversicht, das Schlimmste noch abwenden zu können, erfahren. Im Gespräch mit Marc Triebelhorn wird Philipp Blom immer wieder auch den Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, sie reimt sich höchstens und trotzdem sind diese historischen Reime hochinteressant für uns alle, nicht zuletzt auch als Orientierungsrahmen unseres aktuellen Handelns und Denkens. Ich wünsche mir, dass Sie heute einige Anregungen für das kommende Jahr werden mitnehmen können und übergebe nun gerne das Wort an Marc Triebelhorn, Historiker und NZZ-Journalist. Er wird den heutigen Abend moderieren. Und ja, lieber Marc, du hast das Wort und Ihnen allen wünsche ich einen bereichernden Abend.
Ja, vielen Dank, Denise, für die freundliche Einführung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung, liebe Anwesende. Ich begrüße ganz herzlich Sie, Philipp Blom, dass Sie hier sind. Freut mich sehr. Ein paar Strukturdaten zu Ihnen. Sie haben mir gesagt, ich soll es kurz machen. Ich versuche es auch. Sie sind Historiker, Schriftsteller und wie man im angelsächsischen Raum sagt, ein Public Intellectual, also einer, ein Wissenschaftler, der sich auch öffentlich einmischt, interveniert. Sie sind in Hamburg aufgewachsen, haben in England studiert, haben in England gelebt, sind dann nach Paris gezogen, heute leben sie in Wien. Europäischer kann man eigentlich nicht sein. Das ist beeindruckend und wir werden davon profitieren, würde ich sagen. Nun, vor allem haben Sie wunderbare Bücher geschrieben, mache es kurz, Sie kennen sicher das eine oder andere, die sind sehr gelehrt und virtuos formuliert, das darf man auch mal sagen, das freut mich auch als Journalist, wenn man so ein Buch als Rezensionsexemplar hat, ist eine Freude, gibt andere Sachen, nicht so freudig. Sie haben über das optimistisch-nervöse Zeitalter vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Sie haben über die Zwischenkriegszeit geschrieben, also 33 bis, sage ich 18 bis 39 oder 38 Fall. War es genau, die zerrissenen Jahre. Ich wusste, es ist nicht 39, sondern 38. Dann haben Sie auch ein Buch über die sogenannte kleine Eiszeit geschrieben, also das ist in der frühen Neuzeit und was das mit den Menschen gemacht hat. Auch sehr anregende Lektüre. Und Sie springen in Ihren Büchern, das ist so ein Charakteristikum, finde ich, Sie springen in Ihren Büchern recht kühn vom Gestern zum Heute und manchmal auch zum Morgen. Das wollen wir auch heute Abend machen. Wir werden rund eine Stunde miteinander reden. Dann werden auch Sie im Publikum noch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Es wird dann später auch eine Nummer eingeblendet, da können Sie mir auch anonym auf dieses iPad hin Fragen schicken, wenn Sie nicht am Mikrofon sprechen wollen. Gut, den Büchertisch habe ich noch vergessen, den gibt es auch noch. Wer vielleicht später noch ein Buch kaufen möchte, kann sich auch eine Widmung reinschreiben lassen von
sehr
Ihnen.
Sehr gerne.
So freundlich sind Sie ja. Dann, Denise Sonella hat es bereits angetönt, es ist wieder viel von einer Zeitenwende die Rede. Die Krisen jagen sich schon seit ein paar Jahren, muss man sagen. Derzeit sind sie sogar gehäuft vorhanden. Sie kennen das, Klimawandel, Krieg, Flüchtlinge, jetzt auch noch Inflation. Die Wissenschaft hat dafür schon einen Begriff, nämlich die Polykrise erfunden. Adam Tooze, unser Historikerfreund zum Beispiel. Die Frage jetzt an Sie, wie erleben Sie diese volatile, diese brüchige Gegenwart?
Es gibt einen jüdischen Witz über einen alten Herrn, der auf einer Parkbank sitzt und jemand setzt sich neben ihn und fragt, beobachten Sie auch, was heute alles so passiert an schwierigen Dingen? Und er sagt, ja, ja, ich beobachte das auch, aber lieber würde ich darüber in einem Buch lesen. Das ist ein bisschen für mich die Schizophrenie davon, heute Historiker zu sein. Ich interessiere mich für Bruchpunkte in der Geschichte, für Momente, wo sich historische Strukturen ändern, wo Gesellschaften anfangen, anders zu leben, anders zu denken, anders zu handeln. Wir leben auch heute an so einem Bruchpunkt, vielleicht einem größten von allen. Und das ist als Historiker einfach faszinierend, das sozusagen viva voce miterleben zu können.
Also history in the making.
Genau, aber als Bürger und Menschlein, der halt in dieser Zeit lebt, ist es auch beängstigend, weil man natürlich selbst drinsteckt und nicht in einem Buch drüber liest.
Mhm. Und das gibt Ihnen nicht eine gewisse, soll ich sagen, Gelassenheit, gerade als Historiker. Sie haben ja ganz viele Umbruchphasen untersucht. Das könnte ja auch dazu führen, dass man sagt, ja, die Welt geht ja nachher immer weiter. Kommt schon gut.
Naja, die Welt geht nachher immer weiter. Das ist schon richtig. Die Frage ist nur, ob mit uns oder ohne uns. Und diese Frage hat sich noch nie so radikal gestellt wie heute. Also die hat sich für einzelne Gesellschaften gestellt, einzelne Kulturen gestellt, die verschwunden sind. Sehr oft, weil sie übrigens genau das gemacht haben wie wir, nur im viel kleineren Stil. Also sie haben zum Beispiel, viele Kulturen sind verschwunden, weil sie irgendwann zu erfolgreich wurden, zu viele Einwohner hatten und die Böden ausgelaugt haben und die Wälder abgeholzt haben, bis halt das Leben nicht mehr möglich war an diesem Ort. Und dann sind diese Kulturen entweder zusammengebrochen oder die Bevölkerung abgewandert irgendwo anders hin. Aber das waren immer lokale Probleme. Heute leben wir mit einem planetaren Phänomen, nämlich einfach der Tatsache, ich glaube auch gar nicht, dass es sinnvoll oder interessant ist, das zu moralisieren. Es geht nicht darum, ob wir gut oder böse sind. Es geht nur darum, dass wir durch die Industrialisierung, besonders durch die massive Nutzung von fossilen Brennstoffen, natürliche Systeme verändern. Und in diesen geänderten Systemen können wir und viele andere Tiere viel schlechter leben. Aber diese Prozesse, die vollziehen sich unter unseren Füßen, ob wir hinschauen oder nicht. Und das ist schon ein Unterschied von dem, was mit anderen Kulturen passiert ist. Insofern ist das wenig Anlass zur Gelassenheit, glaube ich.
Gut. Ich weiß auch, dass Sie nicht so gerne historische Vergleiche ziehen. Das ist man als Historiker ist man immer skeptisch, weil
ja,
die Realität
ist natürlich
ja komplex
immer ein interessantes Spielzeug.
Aber absolut, das ist halt nicht und das so einfach. Wir machen das ja jetzt auch. Genau, das will ich eigentlich hinaus. Das ist ja auch in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, muss man sagen, historische Vergleiche, das ist immer das sehr gefragt. Also versuchen wir es mal bei diesen Umbruchphasen, die Sie untersucht haben. Da gibt es ja zumindest parallelen Ähnlichkeiten. Unsere heutige Gegenwart, erinnert Sie die an frühere Zeiten? Oder haben Sie so wie Backflashes, wenn Sie da die News anschauen, denken, das ist ähnlich wie früher?
Naja, wie gesagt, historische Vergleiche sind immer schwierig und nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Und nur weil man, in 2000 lebt, muss man nicht unbedingt auf 1900 schauen und nur weil man in 2014 lebt, ist jetzt nicht etc. Also so ein Kalendervergleich ist meistens ziemlich plattfüßig. Aber zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, ich habe ein Buch geschrieben über die Kleine Eiszeit. Die Kleine Eiszeit, das war eine Kälteperiode vom späten Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Warum sie passiert ist, wissen wir noch nicht genau. Aber es war wahrscheinlich eine Variation in der Sonnenaktivität, keine menschliche Aktivität. Es wurde kälter in der Welt. Und das hieß lange kalte Winter, kurze verregnete Sommer. Also zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg sind ganz selbstverständlich ganze Armeen über den Rhein und die Donau geritten im Winter. Mit allen Karren und Kanonen und Regimentern und allem. Es war so dick zugefroren jedes Jahr, dass das immer ging. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich glaube, es gibt durchaus eine Parallele, wenn auch vielleicht auf einer etwas auf einer Metaebene, wenn man sieht, wie haben die Gesellschaften auf diese Veränderung reagiert? Das ist ja die interessante Frage. Das ist die Frage, die mich interessiert. Und was man damals sieht, ist, es war eine spätmittelalterliche Welt und die beruhte eigentlich auf dem Kontrakt zwischen den Menschen und Gott. Die Menschen beachten Gottes Gebote, gehen sonntags in die Kirche und Gott gibt ihnen durch die Natur zu essen und gibt ihnen das, was sie nötig haben. Dieser Vertrag war auf einmal gestört, denn die Menschen bekamen nicht mehr genug zu essen. Und das hat zu Hungersnöten geführt, das hat zu sozialen Unruhen geführt, aber es hat auch dazu geführt, dass sich Menschen auf einmal sehr ungewohnte und tiefe Fragen gestellt haben. Wie haben die Gesellschaften reagiert? Zuerst genauso, wie das eine mittelalterliche Gesellschaft tun würde. Sie haben Bußgottesdienste abgehalten, haben sich selbst gegeißelt, sind mit Reliquien zu Gletschern gezogen, um ihnen Einhalt zu gebieten und haben nach jeder schlechten Ernte Hexen verbrannt, denen sie vorgeworfen haben, die Ernte zu verderben, das Vieh krank zu machen und nur so zum Drüberstreuen auch noch mit dem Teufel geschlafen zu haben. Das hat gegen die Klimakrise nicht wahnsinnig gut gewirkt. Was schon gewirkt hat, das war, dass die gesellschaftlichen Prozesse anfingen zu ändern, ökonomische Prozesse anfingen zu ändern, dass Handel durch ganz Europa nicht mehr nur mit Luxusgütern, sondern auch mit Nahrungsmitteln anfing, mit Grundnahrungsmitteln. Dass Wissenschaftler auf einmal empirische Studien darüber machten, wie man Landwirtschaft effizienter machen kann und das auf Lateinisch publizieren und in ganz Europa verbreiten konnten. Diese Dinge haben angefangen, Gesellschaften zu schaffen, die auf diese Krise reagieren konnten und die dann mit dieser Krise ganz gut zurechtkamen. Und ich glaube, hier ist durchaus eine Vergleichbarkeit. Ich glaube, wir sind im Moment der Hexenverbrennungen. Wir betreiben Emissionshandel, wir erfinden originelle Methoden, wie man etwas als nachhaltig und grün und recycelt darstellen kann, was es überhaupt nicht ist. Wir sind im Moment bei den symbolischen Aktionen. Wir sind noch nicht dabei, unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaften so grundlegend zu ändern, dass sie tatsächlich auf diese Krise reagieren können. Und das ist, glaube ich, durchaus eine Vergleichbarkeit, die man da sehen kann.
Und um jetzt noch einen Schritt zurückzumachen, bei Nietzsche heißt es ja, ein Buch von ihm über Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Was würden Sie dann sagen, weshalb braucht es historische Forschung, wenn man ja eben, man kann höchstens Parallelen ziehen, Vergleiche. Ist ja keine Handlungsanleitung, oder würden Sie sehen, man kann auch aus der Geschichte lernen und dann...
Na sicher, ich meine, Vergleiche sind ja nicht das einzige analytische Mittel, das wir haben. Und für mich ist die Frage immer, warum Geschichte interessant ist. Letztendlich, warum sind wir so, wie wir sind? Das möchte ich gerne verstehen. Und das verstehe ich dadurch, dass ich Entwicklungen nachverfolge. So wie wenn ich einen Menschen verstehen will, verstehe ich ihn besser, wenn ich seine Familie kenne. Es ist ja was völlig anderes, wenn man einen Menschen trifft, ohne jemals sein Umfeld kennengelernt zu haben. Und wenn man ihn dann auf einmal im Kreis der Familie erlebt, wird das für jemand völlig anders. Und man begreift so viel über diese Person, weil man sieht, was da vor sich geht. Und genauso ist es, also wir haben sozusagen auch eine historische Familie. Und wenn wir die besser kennen, wenn wir verstehen, wie Prozesse entstanden sind, wie Denkmuster entstanden sind, wie Religionen auf Gesellschaften gewirkt haben etc., dann können wir uns selbst auch ein Stück besser verstehen. Dann können wir die Strukturen unserer eigenen Gedanken vielleicht auch in ihrer historischen Bedingtheit viel besser verstehen. Also zum Beispiel das letzte Buch, was ich veröffentlicht habe, heißt Die Unterwerfung. Und da geht es eigentlich um den, wie ich finde, verhaltensauffälligen Gedanken, dass irgendwann mal eine Kultur die Idee hatte, Menschen könnten die Natur kontrollieren und unterwerfen, beherrschen. Das hat nur eine Kultur im Prinzip gehabt, diese Idee. Alle anderen Kulturen gehen davon aus, sie sind in irgendeiner Weise Teil eines Kreislaufs. Nur in der westlichen Kultur ist diese Idee entstanden, dieser Kreislauf findet statt und wir stehen außen und drüber. Und wir können die Natur so als Rohstofflager und Hintergrund für Schnappschüsse verwenden. Warum erwähne ich das? Worüber habe ich gesprochen?
Ich kann es uns weitermachen. Es ist ja ein Beispiel für diese Ursachenforschung, ja, die Sie eigentlich betreiben wollen.
Die Denkmuster. Danke sehr. Es geht um die Denkmuster. Dieses Denkmuster ist für viele Kulturen sehr fremd. Wir sind damit aufgewachsen. Wir haben es alle mit der Muttermilch aufgesogen. Es ist für uns die natürlichste Sache der Welt, die Natur so zu sehen. Zum Beispiel, wenn Sie sich die klassische Wirtschaftswissenschaft des 20. Jahrhunderts ansehen und Sie wollen eine Fabrik gründen, dann geht es darum, dass Sie die Rohstoffe finden, dass Sie Transportwege haben, dass Sie Maschinen haben, dass Sie Produktionsprozesse beherrschen, dass Sie Marketing machen können, etc. Dass Sie saubere Luft und sauberes Wasser haben, dass Sie Biodiversität haben, das findet in diesen Modellen gar nicht statt. Das ist eine Externalität, das muss nicht mitgerechnet werden. Das heißt, menschliche Aktivität findet von vornherein außerhalb der Natur statt, unabhängig von der Natur. Wir haben jahrelang Geschichte so geschrieben, dass wir die Geschichte von Menschen schreiben, unabhängig von der Natur. Und wir merken langsam, das ist nicht möglich. Wir sind Teil der Natur. Wir können uns ansehen, wie die kleine Eiszeit Gesellschaften verändert hat, Denkstrukturen verändert hat. Wir sehen jetzt, wie die Klimakatastrophe unsere Gesellschaften beginnt zu verändern und anfängt, alte Denkstrukturen aufzubrechen, weil sie nicht mehr funktionieren. Und das finde ich sehr interessant, das zu untersuchen. Ich glaube, dafür ist Geschichte ein sehr gut geeignetes Werkzeug.
Absolut. Da habe ich keine Einwände. Sie haben ja den Titel erwähnt Ihres neuesten Buches. Sie haben den Untertitel nicht erwähnt. Ich möchte das nachholen. Der Titel des Buches ist in der Gänze, ist es die Unterwerfung. Und jetzt kommt es, wenig erbaulich, nämlich Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft. Das ist also eigentlich
über die Natur, ja.
Genau, aber das, ja. Genau. Aber Sie haben das schon erwähnt. Macht euch die Erde untertan, dieser Satz. Aus der Bibel, Genesis ist es ja, hat irgendein Autor vor 3000 Jahren hat das geschrieben. Um jetzt auch im Theologischen zu bleiben, war das so etwas wie die Ursünde dann der Geschichte.
Das ist schon wieder so ein moralischer Begriff. Erstmal ist das nicht die Erfindung der Bibel. Die Bibel oder zumindest die fünf Bücher Mose, machen wir eine kleine theologische Parenthese, wurde in Babylonien geschrieben, im sogenannten jüdischen Exil. Das war die große Katastrophe des jüdischen Volkes. Die Judäer, wie sie damals noch waren, haben sich gegen ihren... Die Judäer waren damals eine kleine, verstaubte Provinz am äußersten Rand des Babylonischen Reiches. Jerusalem war nicht wichtig, nicht kulturell blühend. Judäa war eine Provinz unter vielen. Und was auch eine sehr normale Praxis war, und man kann sich sehen, wie effizient das war, wenn natürlich in so einem großen Reich hat es dauernd Aufstände gegeben an irgendwelchen Provinzen. Und es war schwer, diese Aufstände schnell niederzuwerfen, denn Transportwege dauerten lange, Kommunikation dauerte lange, etc. Und deswegen war es gängige Praxis in Babylonien, wenn eine Provinz aufständisch war, die Menschen von dort abzusiedeln und hunderte oder tausende von Kilometern weiter anzusiedeln. Klar, weil sie dort keine Unterstützung hatten, um weitere Aufstände anzuzetteln und da, wo sie her waren, waren jetzt nicht mehr genug Menschen, das zu tun. Genau das passierte mit den Judäern, als sie gegen die Babylonier rebellierten. Und die fünf Bücher Mose wurden sozusagen auch geschrieben als tragbares Heimatland für eine Gemeinde im Exil. Und haben aber unglaublich viele Elemente aus der babylonischen Kultur aufgenommen. Wir wissen nicht so genau, ob die nicht vielleicht schon vorher existiert haben, aber zum Beispiel die Geschichte von der Arche Noah, die finden Sie im Gilgamesch-Epos, das 3000 Jahre davor entstanden ist, als die Geschichte von Utnapishtim, der genauso ein alter, frommer Mann war, dem Gott aufträgt oder dem die Götter in diesem Fall auftragen, ein Boot zu bauen und alle Tiere zu retten. Sie finden viele biblische Gesetze im sogenannten Codex Hammurabi, der auch der Bibel weit vorausgeht. Und Sie finden eben auch in der babylonischen Welt unglaublich stark die Idee der Beherrschung. Ein Herrscher ist erst was wert, wenn er jemanden unterworfen hat, wenn er neue Ländereien gegründet hat. Wenn Sie sich den Palast von Nebukadnezar ansehen, der hat wunderbare Reliefe und Fresken und die beschäftigen sich alle mit Gewalt. Der Herrscher als Löwenjäger, der Löwen mit der bloßen Hand erwürgt, der Herrscher als Feldherr, der Feinde niedermetzelt, in Dutzenden und in die Zungen rausschneidet und also keine Grausamkeit ist groß genug. Aber es geht um Herrschaft und Unterwerfung in dieser Logik und das findet sich auch in die Bibel. Also, ich glaube, das ist wichtig. Es ist nicht die originale Idee der Bibel. Es kommt aus Westasien eigentlich. Mhm. Aber es ist eine sehr besondere Idee, die dann eine sehr absonderliche Idee, die dann durch die Bibel kodifiziert wird und sozusagen über die Zeit bewahrt, wie in einer Zeitkapsel, und dann exportiert wird mit der Christianisierung Europas.
Aber wann wird es zum Problem? Es ist ja auch ein Treiber, es gibt
ja
dann auch
Fortschritt. Es ist ein wunderbarer Treiber. Also die Idee, sich von der Natur zu separieren, hilft natürlich auch überhaupt, Kultur zu schaffen. Und wir kommen dann zu diesem seltsamen Wortpaar Natur und Kultur, was viele Sprachen nicht haben. Aber, und das ist auch wichtig, Sprache suggeriert ja immer Realität. Wir sprechen von Leib und Seele. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einem von den beiden ohne den anderen begegnet sind. Ich persönlich nein. Aber zwei Hauptwörter geben uns den Eindruck, es gibt zwei Dinge, die sozusagen unabhängig voneinander bestehen können. Natur und Kultur sind sehr ähnlich. Wann wurde das zum Problem? Naja, es wird erstmal zu einer interessanten Dynamik. Nämlich der Dynamik, wenn ich mir die Erde untertan machen soll, weil Gott das von mir will, dann entsteht erstmal die Frage, was ist denn Erde? Was mache ich mir da untertan? Und dann schon Gilgamesch ist zwei Drittel Gott und ein Drittel Mensch und kämpft mit diesem menschlichen Drittel. Das ist nämlich sein irdisches Drittel. Und kämpft dagegen an, er will unsterblich werden, er scheitert daran. Aber es wird zur Unterwerfung des Irdischen. Das heißt, bei Augustinus, dem Kirchenvater, wird es zur Unterwerfung aller Emotionen, aller Lüste, aller Instinkte des eigenen Körpers. Und das wird ein sehr christlicher Topos. Man muss den eigenen Körper, die eigene Irdischkeit so weit wie möglich zerstören und klein halten, damit man die eigene Seele befreien kann. Wann es zum Problem wird, das ist eigentlich erst mit dem massiven Gebrauch von Kohle und dann Erdöl. Denn davor hatte die Gesellschaft einfach nicht die technologische Reichweite, um wirklich tief in natürliche Zusammenhänge einzugreifen. Das war möglich, auch die Römer haben Wälder abgeholzt, auch im 16. Jahrhundert wurden Wälder abgeholzt in ganz Europa, weil man mehr Kohle produzierte, mehr Holzkohle, weil für den Schiffbau und für den Hausbau Holz gebraucht wurde. Also Umweltzerstörung hat immer stattgefunden, aber Arbeit war immer menschliche Muskelkraft, auch tierische Muskelkraft, ein bisschen Wind und Wasser für Mühlen, aber im Wesentlichen war Arbeit menschliche Muskelkraft. Durch die Industrialisierung und den Gebrauch von fossilen Brennstoffen konnte man Arbeit von menschlicher Muskelkraft abkoppeln und dadurch enorm viel produktiver machen. Das hat uns unseren Reichtum gegeben. Aber es hat natürlich auch, und wie gesagt, diesen Teil der Gleichung haben wir einfach ignoriert, es hat von vornherein und immer tiefer in natürliche Prozesse eingegriffen, was wir getan haben. Und das ist zu einer Entwicklung geworden, und wenn Sie das auf einer Kurve sehen, es ist sehr beeindruckend. Die fängt ziemlich genau 1960 an. Also die NASA hat mal eine Grafik veröffentlicht über den CO2-Gehalt in der Atmosphäre über die letzten 800.000 Jahre, immerhin viermal so lang, wie es moderne Menschen gibt. Und wenn Sie irgendeinen alten Verwandten haben, der sagt, Klimawandel hat es schon immer gegeben, der hat recht. Denn diese Kurve geht, wenn ich sie Ihnen jetzt so male, es gibt einmal pro 100.000 Jahre gibt es eine kalte und eine Warmzeit. Und dann kommen wir nach 1960 und wir sind hier. Das ist der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, das ist aber auch der Gebrauch von Erdöl, die Produktion von Plastik, der Konsum von Fleisch, der Konsum von Kultur, der Anstieg großer Städte, die Erdbevölkerung, alles ist in dieser steilen Kurve enthalten. Es ist relativ offensichtlich, dass es nach da oben nicht wesentlich weitergeht. Und da wird es zum Problem. Es wird zum Problem, weil wir im Prinzip mit einer antiken, mit einer spätantiken Ideologie eine moderne Wirtschaft betreiben.
Und vor allem ist der Mensch ein Problem. In Ihrem Buch beschreiben Sie den Mensch, also auch uns, als einen Primaten, der sich hoffnungslos überschätzt. Das ist ja wenig erfreulich, diese...
Naja, ich meine, der genetische Unterschied zwischen uns und Schimpansen ist genauso groß wie der genetische Unterschied zwischen indischen und afrikanischen Elefanten. Ungefähr 1,5%. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und seit den 1950er Jahren lernen Zoologen alarmierend viel dazu. Denn was ist passiert? Davor haben Zoologen ganz systematisch die Strukturen der eigenen Gesellschaft auf die Tierwelt projiziert. Also ein schönes und dankbares Beispiel ist natürlich immer Sex. Zoologen wussten bis dahin, Tiere sind erstens nie grausam und wenn sie töten, dann nur um zu fressen und zweitens haben sie Sex nur zu Zwecken der Fortpflanzung. Heute wissen wir, dass Tiere sehr wohl sehr oft grausam sein können, dass sie demonstrativ grausam sein können, dass sie nicht nur zum Essen töten, sondern dass sie zum Beispiel auch andere Tiere töten, von denen sie nur ein kleines Teil essen wollen, weil das sie interessiert und dann gehen sie weg und lassen den Rest verrotten. Aber wir wissen vor allen Dingen, dass es nur im Tierreich jede Art von sexueller Verhaltensweise gibt. Also von stabilen Paaren bis zu nicht stabilen Paaren, von Masturbation bis zu Orgien, von homosexuellem Sex und allem, was Sie sich vorstellen können. Nur eine Verhaltensweise gibt es nicht, das ist unseres allein. Das ist das freiwillige Zölibat. aber wir lernen inzwischen, wie unglaublich komplex andere Tiere leben und denken, dass sie in komplexen sozialen Universen leben. Ich hatte einen Hund, der lügen konnte. Der wusste, dass er nichts essen durfte, was von draußen kam. Im Haus und manchmal wollte er das natürlich und dann hörte man so ein verdächtiges Geräusch und man kam in den Raum, wo er war und dann saß er da und machte, hatte alles im Maul. Das war natürlich sehr lustig, aber es heißt auch, der Hund wusste, es gibt ein moralisches Gesetz und dem muss ich folgen, sonst werde ich bestraft. Wenn ich das aber trotzdem machen will, dann muss ich das tun und so aussehen, als würde ich es nicht tun. Denn wenn der dann reinkommt, dann sieht er nicht, dass ich das gerade tue. Das nennt man in der Philosophie eine Theory of Mind, dass man einen Eindruck erweckt, den jemand anders. Das ist ein komplexes Verhalten, das ist ein moralisch sehr komplexes Verhalten. Ich glaube, der Unterschied zum menschlichen moralischen Verhalten ist ein Unterschied in der Intensität oder vielleicht in der Komplexität, aber kein Unterschied in der Art. Wir wissen auch inzwischen, dass Tiere ihrer Toten gedenken, manche Tiere, Elefanten und Schimpansen können das tun, dass sie sogar Rituale zu haben scheinen. Also es gibt eine Dokumentation, ich glaube von David Attenborough, wo ein Schimpanse stirbt und der war exiliert, weil er mal der Boss war und den Kampf um die Herrschaft verloren hatte und an den Wunden des Kampfes gestorben ist. Und dann kommt die ganze Gruppe um den toten Körper herum, steht da still und jeder berührt ihn einmal. Und dann gehen sie still weg. Sie versuchen ihn nicht aufzuwecken. Sie wissen, er ist weg und wir nehmen Abschied von ihm. Also ich glaube, andere Tiere sind unglaublich viel komplexer, als wir ihnen bis jetzt das erlaubt haben zu sein. Und das muss natürlich auch unser Bild von uns selbst ändern. Weil wir auf einmal uns selbst eben nicht mehr außerhalb und über der Natur erleben, sondern als Teil eines Kontinuums.
Aber wie erklären Sie sich das, dass eigentlich über 100 Jahre nach Darwin, der ja das schon ziemlich deutlich erwähnt hat, dass der Mensch eine evolutive Weiterführung ist der anderen Säugetiere, dass diese Dichotomie Natur, Kultur, dass die immer noch so stark besteht oder dass man den Menschen immer noch als exzeptionell anschaut?
Ich glaube, das ist ganz einfach, weil Denken Furchen gräbt und aus diesen Furchen ist schwer rauszukommen. Und 3000 Jahre Denken in einem Pfad gräbt eine sehr tiefe Furche in den kulturellen Denkprozessen. Und wir sind die Wesen, die außergewöhnlich sind. Und Darwin war ein Skandal. Aber eigentlich hat danach relativ schnell die Theologie wieder zugeschnappt. In neuem Gewand, vielleicht im aufgeklärten Gewand, aber wo die Theologie die Beherrschung der Natur durch den Menschen sah, da sah die Aufklärung die wissenschaftliche Naturbeherrschung. Aber obwohl der Mechanismus der Beherrschung geändert wurde, wurde nicht der Gedanke der Beherrschung geändert. Und ich glaube also, dass gerade und auch durch die Aufklärung viel theologisches Denken überlebt hat, zum Beispiel auch die Idee des Fortschritts, die sehr starke Parallelen hat mit der christlichen Heilsgeschichte, wo die Geschichte auf einmal eine Richtung hat und auf ein Ziel zugeht. Und wir benutzen diese theologischen Tropen sehr unreflektiert. Aber das zeigt auch, dass wissenschaftliche Ergebnisse und in Klammern Wissenschaft weiß nie die Wahrheit, sondern hat immer nur morgen eine bessere Theorie, als sie gestern hatte. Aber es ist halt sozusagen die beste Art von Wissen, die wir zur Verfügung haben. Aber dieses wissenschaftliche Wissen kann sich nicht immer durchsetzen gegen, sagen wir, das kulturelle Denken. Sie kann es zwar, wenn sie sowas produzieren kann, weil das neu ist und erstaunlich ist und das hat noch keine Religion zustande gebracht. Aber wenn Sie sich ansehen, wie die Apps funktionieren, die wir dann da draufladen, sehen Sie, dass wir wieder sehr viele dieser Denkstrukturen importieren.
Wie würden Sie ein Phänomen wie die Umweltbewegung in den 1970er Jahren dann interpretieren? Ist das auch eher in diesem wissenschaftlichen Geist oder ist das nicht auch schon ein Verständnis von, wir sind Teil dieser Natur, dieses blauen Planeten, das sind ja auch die Bilder nach der Mondlandung.
Ganz wichtig,
da sieht man, das ist
die Apollo-Mission, wo auf einmal dieser blaue Planet fotografiert wurde.
Das hat
der Erdaufgang.
Zum Umdenken geführt.
Zumindest das hat zum Umdenken geführt. Und natürlich wenn eine Legende mit empirischem Wissen immer wieder konfrontiert wird, nutzt sie sich auch ab. Natürlich hat es einen Anfang eines Umdenkens gegeben und es gab übrigens immer schon Menschen, die anders dachten. Innerhalb der Kirche, wenn Sie nur an Franziskus von Assisi denken oder an die Befreiungstheologie in Südamerika, dann sehen Sie, dass auch innerchristlich Menschen schon sehr anders gedacht haben. Aber wenn Sie zum Beispiel an die Aufklärung denken, dann gab es die radikalen Aufklärer, die mich wesentlich mehr interessieren. Also
die heute Diderot niemand mehr kennt oder fast niemand.
Die heute niemand mehr kennt, weil das, was wir die Aufklärung nennen, eigentlich durch das 19. Jahrhundert konstruiert wurde. Durch die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Wer da zum Genie erklärt wurde, den haben wir geerbt. Wer da ignoriert und rausgeschrieben wurde, hat es oft nicht wieder geschafft, sich historisch zu rehabilitieren. Also mein guter Freund Denis Diderot, von dem sein Roman Jacques le Fataliste wurde auf Französisch zuerst veröffentlicht, ich glaube am Ende des 19. Jahrhunderts. Diderot starb 1784 und zwar in der Rückübersetzung von Goethes deutscher Übersetzung, weil der Originaltext verschwunden war. Andere Schriften von Diderot wurden überhaupt erst im 20. Jahrhundert veröffentlicht oder erst vor einigen Jahren überhaupt identifiziert. Und das ist natürlich eine historische Condamnatio Memoriae. Von sowas erholt man sich schlecht wieder. Und unsere Aufklärer sind halt Kant und Voltaire, die überall gelobt und hochgehalten werden, die aber eben nicht nur deistische Aufklärung hatten, also eine Aufklärung, die nicht mehr sagte, Gott ist ein Mann mit weißem Bart, der auf einer Wolke sitzt, aber offensichtlich gibt es, wie Voltaire sagte, einen großen Uhrmacher, der dieses Uhrwerk gebaut haben muss, denn wie sonst sollte es bestehen? Und diese deistische Aufklärung, die haben wir geerbt eigentlich. Das ist die, und das ist auch dieser harte Rationalismus einer Aufklärung. Die Aufklärung war eine ganz komplexe Landschaft von Debatten, die in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich funktionierten, je nach den politischen Umständen und den edukativen Umständen etc. Aber also die Aufklärung hat eine unglaubliche Spannweite und wir haben sehr wenig davon geerbt. Und halten das für die Aufklärung. Und ich glaube, da lässt sich auch noch viel entdecken.
Jetzt haben Sie diesen Fortschritt erwähnt, was ja auch eben theologisch gedeutet werden kann. Aber es ist ja eine Tatsache, dass wir über die Jahrhunderte eigentlich auch immer alle Probleme irgendwie gelöst haben.
Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie die Armen dieser Welt fragen, dann würden die Ihnen wahrscheinlich sagen, es hat immer Arme gegeben und die sind haben immer ein jämmerliches Leben gehabt und um die hat sich nie jemand ernsthaft gekümmert. Aber natürlich, was unsere Hochkultur, unsere Technologie, unsere Industrialisierung, unseren Komfort angeht, hat es enorme Veränderungen zum Positiven gegeben. Wir sitzen hier in einem schön geheizten Raum, draußen ist es 0 Grad. Aber dieser Fortschritt hat stattgefunden um den Preis unserer Lebensgrundlagen, um den Preis der natürlichen Systeme, die uns überhaupt das Leben ermöglichen. Und das ebnet die Fortschrittsgleichung wieder erschreckend aus. Aber es heißt auch, dass wir wirklich vor der Herausforderung stehen, uns zu fragen, was ist uns an diesem Fortschritt so wertvoll, dass wir es in die Zukunft mitnehmen wollen. Sind das Klimaanlagen oder sind das Menschenrechte? Wo ist der wirklich wichtige Fortschritt passiert? Auf welche Teile können wir verzichten? Brauchen sie nicht mehr? Welche Teile brauchen wir unbedingt? Weil, ich meine, die vielleicht wichtigste Idee der Aufklärung und die im 17. Jahrhundert absolut skandalöseste Idee der Aufklärung war ein Satz, der niemand von ihnen aufregen wird, weil sie ihn alle 100-mal gehört haben und die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Alle Menschen sind gleich. Im 17. Jahrhundert wusste man, jede moralische Ordnung basiert auf der Tatsache, dass Menschen ungleich sind. Adlige sind besser als Bauern. Männer sind besser als Frauen. Christen sind besser als Heiden. Und auf dieser Ungleichheit beruhte die Struktur einer guten Gesellschaft, einer tugendhaften Gesellschaft. Die Idee, dass Menschen gleich sind, war ein Skandal. Das war ein Angriff auf die politische Ordnung. Wir haben uns heute mit dieser Idee sehr gut arrangiert, aber wir können sie auch wieder verlieren. Sie ist uns nicht in die Wiege gelegt, sie ist eine absolute historische Exzeption. Und wenn sie uns wichtig ist, dann müssen wir sie verteidigen.
Eben, Sie würden auch sagen, das ist quasi, das hat man mit dem Wohlstand, den man seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat, hat man das so mitgenommen, ist nicht in Stein gemeißelt.
Das ist etwas unschmeichelhaft, wie so vieles, was man dann entdeckt. Aber es ist kein Zufall, dass solche Dinge wie Frauenrechte, Rechte von Homosexuellen, Rechte von anderen Minderheiten in unsere Gesellschaften erst in der Nachkriegszeit wirklich gekommen sind. Frauenwahlrecht kam in vielen Ländern früher, in der Schweiz, glaube ich, in Kanton Appenzell 1972.
91.
Vom
obersten Gericht durchgedrückt.
Okay, also es kam manchmal früher, manchmal später. Aber diese Rechte sind alle eine Funktion reicher Gesellschaften. Gesellschaften, die es sich leisten können, über so etwas nachzudenken. Die entstehen und sind entstanden und verteidigt worden und gesetzlich kodifiziert worden in reichen Gesellschaften. Der Reichtum unserer Gesellschaften, und das macht das schwierig. Es gibt in der Geschichte nie ein Zurück, wie es auch in unserem Leben nie ein Zurück gibt. Wir können uns nicht entschließen, ab jetzt werde ich wieder jünger. Aber
Sie können ja schon sagen, jetzt lebe ich wieder wie 1960.
Ja, und das wäre übrigens ein wichtiger Teil einer sinnvollen Reaktion, wenn wir uns dazu entscheiden könnten, als Gesellschaften zum Energieverbrauch von 1960 zurückzugehen, mit völlig anderen Technologien heute, dann hätten wir einen großen Schritt getan. Also ja, das spielt eine Rolle. Aber was schwierig wird, wir leben in Demokratien, das ist uns wichtig. Es gibt Demokratien, weil sie starke Institutionen haben, weil sie Parlamente haben und regelmäßige Wahlen und Gerichte, in denen man Gesetze durchfechten kann und eine Polizei, die das durchsetzen kann, etc. All das kostet eine Menge Geld. Das heißt, wenn Menschen sagen, wir müssen zurück zu einer Kreislaufwirtschaft, wir dürfen nicht mehr so profitorientiert sein, das fängt an, schwierig zu werden. Also ein ganz einfaches mathematisches Beispiel. Ich will Ihnen nur ein paar interessante Probleme zeigen und ich habe auch noch nicht die Lösungen ausgedacht. Aber unsere große Antwort, wie Sie gesagt haben, wir haben alle Probleme irgendwie gelöst. Wie haben wir sie gelöst? Durch Wirtschaftswachstum. Das war unsere Antwort auf alle Probleme in der Nachkriegszeit. Wenn ein Wirtschaftsraum 3% wächst, verdoppelt er sich innerhalb von 24 Jahren. Das ist ganz einfache Mathematik. Das heißt, glauben wir, dass die Lösung daran liegt, dass wir in einem Vierteljahrhundert doppelt so viel Rohstoffe verbrauchen, um doppelt so viel Produkte zu machen und doppelt so viel Schadstoffe auszustoßen? Oder vielleicht mit ganz tollen Technologien der Nachhaltigkeit nur ein Drittel mehr von einem Sockel, der schon jetzt viel zu hoch ist? Das Wirtschaftswachstum wird uns keine Antwort auf dieses Problem geben. Aber wir brauchen schon robuste Wirtschaften, um als Demokratien zu überleben. Denn, und das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke, ich interessiere mich nicht für Utopien, die davon ausgehen, dass wir alle nette Menschen werden und dass wir alle solidarisch und achtsam miteinander umgehen und Ressourcen teilen. Und ich glaube das nicht, weil wir in zu komplexen Gesellschaften leben. In Gesellschaften, die stolz darauf sind, dass sie pluralistisch sind, dass sie radikale Unterschiede in Weltanschauung und Orientierung hinnehmen und aushalten können. Mit so einer Gesellschaft wird man nie so eine idyllische Solidargemeinschaft schaffen. Das kann man in einem Kloster oder einem Kibbutz oder einer Kommune, aber nicht in einer Millionenstadt. Das heißt, wie können wir Modelle finden, die auch konflikthaft, auch in schwierigen Situationen, wo Menschen nicht einer Meinung sind, trotzdem noch konstruktiv handeln können? Und da ist ein interessantes Modell, was ich finde, und jetzt werden Sie gleich erschrecken. Ich habe das in Basel gesagt vor 2 Tagen, da sind 3 junge Männer aufgestanden und demonstrativ rausgegangen. Ein interessantes Modell ist tatsächlich ein Markt, und zwar nicht nur im ökonomischen Sinne, dass man Dinge kauft und verkauft. Aber was tut der Mechanismus eines Marktes? Er nimmt 2 Menschen, die antagonistische Interessen haben, nämlich ich will an ihnen Geld verdienen und sie wollen an mir Geld verdienen. Und es bringt sie dazu, einen Vertrag zu machen und gemeinsam konstruktiv zu handeln. Ein bisschen so wie im Straßenverkehr. Dass man gewisse Regelungen allgemein gemeinsam beachtet, auch wenn sie nicht zum eigenen Vorteil sind in diesem Moment, weil nur so man sicher sein kann, dass nicht alle Leute an der Kreuzung ineinander krachen und Menschen überhaupt an ihre Destination kommen. Also, dass sie das Modell eines Marktes, das Menschen ermöglicht, zusammenzukommen, sich auszutauschen, aneinander, voneinander zu profitieren und dadurch auch der Gesellschaft einen Schritt weiter zu ermöglichen. Ich glaube, das ist eine Idee, die überdenkenswert ist in diesem Zusammenhang.
Das heißt, Sie wollen am Markt festhalten, aber nicht unbedingt am Kapitalismus.
Mit dem Kapitalismus ist das so eine Sache. Wie gesagt, der Kapitalismus kann ja nicht ohne Wachstum. Denn beim Kapitalismus geht es, große Überraschung, um Kapital. Das wird investiert und dafür wird es geliehen oder verliehen, und zwar gegen Zinsen. Und wenn ich mir 100 Franken ausleihe, aber 110 Franken zurückzahlen muss, dann muss ich wachsen. Dann muss ich mehr Profit machen, als ich gehabt habe. Und also der Wachstumszwang des Kapitalismus ist ein Problem. Die einzige Art von Zellen, die immer nur wachsen, sind Krebszellen. Alle anderen Organismen wissen, dass das Wachstum irgendwann sinnvollerweise vorbei ist. Ich sehe hier niemanden im Raum, der 5 Meter groß ist. Wir hören irgendwann auf zu wachsen. Wir erreichen irgendwann eine Größe, die uns irgendwie angemessen ist, und mit dieser Größe gehen wir durchs Leben. Dann schrumpfen wir wieder ein bisschen. Aber können wir Gesellschaften bauen und können wir eine Art von freier Wirtschaft erfinden? Frei ist auch so ein Wort. Die das nicht unbedingt braucht, eine Wirtschaft, die das tun kann, was jeder Organismus tut, den es heute noch gibt, nämlich wachsen, wenn es gut geht, und schrumpfen, wenn es nicht so gut geht, ohne dass das eine Katastrophe ist, sich anpassen den Umständen. Denn die Frage ist ja, was in dieser wirklich dramatischen Situation, in der wir uns befinden, die nicht nur dramatisch ist, weil natürliche Prozesse sehr gefährlich werden, sondern auch, weil die Denkgewohnheiten von 3000 Jahren auf einmal in Frage gestellt sind. Was wird danach kommen? Was könnte danach kommen, nach der Idee, dass wir außer und überhalb der Natur stehen? Und ich glaube, bei solchen Gedanken hilft Bruno Latour sehr gut, der vor 2 Monaten leider gestorben ist, den ich für einen der aufregendsten Denker unserer Gegenwart halte. Und die Idee ist, wir handeln nicht allein auf dieser Welt. Alle Organismen handeln, sogar nicht lebende Akteure handeln, Höhenwinde zum Beispiel oder Meeresströmungen oder tektonische Platten. Und in diesem Konzert von Abermillionen Handelnden sind wir einer. Und wir haben sozusagen einen gewissen Spielraum, den wir uns erarbeiten können, den wir aber nicht überschreiten dürfen, weil es uns sonst selbst schadet. Diesen Spielraum können wir vielleicht ausweiten durch gute Technologien, durch gute Prozesse, durch gutes Zusammenleben. Aber er ist nicht unendlich. Das ist, wie gesagt, eine ganz andere Sicht des Menschen. Eine, die weniger schmeichelhaft ist, eine, die uns nicht so exzeptionell macht, aber eine, die uns, glaube ich, eine bessere Möglichkeit geben würde, realistisch und angemessen zu handeln.
Wenn ich das Fazit Ihres Buches nehme, dann sind Sie ja sehr pessimistisch und plädieren dafür, dass man jetzt möglichst rasch ziemlich viel in Angriff nimmt. ziemlich viel ändert. Und das heißt ja auch, dass man politisch handeln muss. Nun leben wir in einer Demokratie, hier in der Schweiz in einer direkten, halbdirekten Demokratie. Das heißt, das sind Aushandlungsprozesse und das ist ja eigentlich der Clou der Demokratie, dass sie verhindert, dass ganz schnell schlechte Entscheidungen gefällt werden.
Das hat Herwin Münkler mal in einem Vortrag gesagt. Demokratie ist eigentlich erfunden worden, um Entscheidungen zu verlangsamen. Also was es verhindern will, ist, dass irgendein degenerierter Prinz morgens nach einer durchsoffenen Nacht aus dem Bett rollt und sich gegen jemand anders im Glücksspiel verloren hat und sofort einen Krieg anfängt. Das muss dann erstmal durch Komitees gehen, das muss debattiert werden, man muss Experten anhören und dann kommt das ganze schöne Elend der Demokratie. Nur die Entscheidungen sind meistens bessere Qualität, die dabei herauskommen. Aber es sind immer Kompromisse, natürlich.
Und es dauert.
Wie bitte?
Und es dauert. Und das ist ja das Problem jetzt in diesem Fall,
so wie Sie es schildern. Und es dauert. Und hier kommen wir schon wieder zu einem, ich überschütte Sie heute Abend mit interessanten Problemen. Wir brauchen eine Energiewende. Das ist einer der ganz zentralen Punkte darin, irgendwie mit dieser Krise leben zu lernen. Wir müssen lernen, dezentral Energie nachhaltig zu produzieren, durch Photovoltaik, durch Wasserkraft, durch Erdwärme, was auch immer, und die dann ins Netz einzuspeisen, wenn wir mehr produzieren, als wir selber brauchen. Das wäre das Modell für die Zukunft, wie wir ohne Atomkraft und ohne Gas und ohne Kohle und Öl tatsächlich Energie haben könnten. Nur sind die Netze, die in ganz Europa liegen, gar nicht fähig, diese Spannungsschwankungen auszuhalten. Die sind kalibriert, glaube ich, auf 0,2% Schwankung. Sehr wenig. Das heißt, wir müssten neue Trassen legen. Das ist auch an sich kein Problem. Wir sind reiche Länder, wir haben tolle Ingenieure. Das ließe sich machen. Stellen Sie sich vor, dann wird eine Trasse gelegt und auf Kilometer 57 lebt ein seltener Lurch. Und es bildet sich eine Bürgerinitiative. Mit gutem Recht. Das sind Menschen, die wollen die Natur bewahren. Das ist sehr schön. Und die gehen vor Gericht, um den seltenen Lurch zu retten. Ironischerweise wird der seltene Lurch, wenn es 3 Grad wärmer wird, dort auch nicht mehr leben. Und das geht durch die Instanzen. Das dauert 10 Jahre. Diese 10 Jahre haben wir nicht. Das heißt, wie sollen wir damit umgehen, dass wir als Demokratie, die auf Kompromisse zielt und die Entscheidung verlangsamt, einen radikalen Transformationsprozess machen. Es wird schwierig und es wird nicht gehen, ohne dass wir nicht auch unsere Demokratie neu definieren. Ich bin ein Fan von Demokratie, aber zum Beispiel, wir haben im Moment demokratische Prozesse, die aus der Nachkriegszeit kommen oder demokratische Strukturen, die aus der Nachkriegszeit kommen und die zum Beispiel auf dem berühmten Wahlzyklus beruhen, weswegen Politikerinnen und Politiker weniger daran interessiert sind, Langzeitentscheidungen zu treffen, weil die sich in den nächsten 4 Jahren nicht positiv auswirken werden oder vielleicht sogar negativ auswirken werden und die ganze Politik sich damit beschäftigt, schnell dankbare Projekte zu haben, die den Wählerinnen und Wählern schnell etwas abwerfen, damit man wiedergewählt wird. Das ist natürlich in diesem Zusammenhang sehr kritisch. Nun gibt es aber andere demokratische Modelle, wie zum Beispiel Citizens Councils, also Bürgerräte. Die Idee ist, man wählt 100 Menschen per Los aus, wie Geschworene für ein Gericht, setzt sie in einen Raum und für 3 Tage und gibt ihnen die besten Expertinnen und Experten, die man finden kann, um ein Problem zu besprechen. Zum Beispiel, wo soll Zürich seine Energie herkriegen? Und die Entscheidungen solcher Bürgerräte sind meistens von sehr guter Qualität, weil Menschen erstmal begreifen, aha, wenn ich dies tue, was gerade so logisch aussieht, dann passiert aber das und dann passiert auch das und das wollte ich eigentlich gar nicht. Das heißt, dies, was Lösung A, die so attraktiv aussah, ist wahrscheinlich doch nicht die beste. Aber zusätzlich noch, niemand in diesem Bürgerrat will Karriere machen durch diese Entscheidung, weil er kein Politiker ist, weil er per Los ausgewählt ist, weil er nicht wiederkommt. Und alle, die in dem Bürgerrat sind, leben schon in Zürich. Das heißt, sie entscheiden über die Zukunft ihrer Familien. Das sind bessere Langzeitentscheidungen. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, demokratische Entscheidungen zu verändern, zu modifizieren, um sie zukunftsfähiger zu machen. Ich glaube, solche Fragen müssen wir uns sehr offensiv stellen.
Also das Modell verstehe ich intellektuell, aber praktisch ist das wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Und es würde ja die ganze Politikerklasse würde es ja obsolet machen, weil die richtig wichtigen Entscheidungen würden ja so in diesen Bürgerräten. Genau, aber das wäre dann ein Scheinpolitiker oder Scheinparlamente gäbe es dann noch. Aber ich möchte eigentlich auf etwas anderes noch hinaus. Sie haben in Ihrem Buch, schreiben Sie, es sei dringend nötig, dass es eine Transformation des westlichen Lebensstils gibt, und zwar möglichst rasch. Und das ist ja mit Wohlstandsverlusten kombiniert. Das scheint mir unausweichlich, dass es das geben wird. Und wenn die Leute etwas zu verlieren haben, sind die Verlustängste groß, dann schottet man sich ab, verteidigt das noch, das man hat, solange es halt geht. Mhm. Wie wollen Sie das Problem lösen mit einer Ökodiktatur? Also, naja, es hat ein bisschen so geklungen, dass Sie dann sagen, ja, schon demokratisch, aber praktisch wird es nicht funktionieren.
Nein, deswegen habe ich Ihnen gerade einen Prozess der kollektiven Entscheidungsfindung vorgeschlagen.
Aber sehr theoretisch.
Ohne Öko. Nein, das ist schon praktisch umgesetzt in vielen Orten. Mhm. Es funktioniert eigentlich überall, wo man es ausprobiert hat, sehr gut. Die Änderung des Lebensstils und der Wohlstandsverlust. Erstmal, ich glaube, für die meisten Menschen in diesem Raum ist das wahr. Wir haben alle mehr, als wir brauchen. Der durchschnittliche Haushalt hat, glaube ich, sowas wie 80.000 Objekte drin. Wir definieren uns so stark über das, was wir konsumieren, über das, was wir anziehen, über unsere sozusagen signal-symbolischen Konsumentscheidungen, welche Autos wir fahren, wo wir in Ferien hinfahren. Das ist ein großer Teil. Unser Konsum wird zu unserer Identität. Und deswegen wird es natürlich schwierig, da jetzt sozusagen anders konsumieren zu lernen, vor allen Dingen auch weniger. Das heißt, Dinge zum Beispiel nicht mehr so zu produzieren, dass sie weggeworfen werden, sondern so, dass sie repariert werden können. Oder dass man nur Module austauschen muss, um eine technisch abgedatete Version zu haben. Alles Dinge, die eigentlich nicht sehr schwierig sind. Aber kommen wir zum Knackpunkt, nämlich zur berühmten Verzichtfrage. Und die ist in einer Konsumgesellschaft, ist Verzicht doch eigentlich das desaströse Wort. Das geht gar nicht. Außerdem zeigt es diese Umweltfritzen, das sind die Spaßverderber, die wollen nur, dass wir kein Fleisch mehr essen, nicht mehr in Ferien fahren, keine lustigen Autos mehr fahren, und die stehen dauernd mit mieser Miene da und sagen uns, was wir böse Menschen sind. Ich glaube, das ist ein sehr kluger rhetorischer Trick. Das ist eine Frage von Framing. Kehren wir das mal um. Wer von Ihnen hat Kinder? Naja, doch einige. Ich sage Ihnen, das war die desaströseste und dümmste Entscheidung Ihres Lebens. Als Menschen, die in einem Markt agieren. Sie haben sich weniger wettbewerbsfähig gemacht, weniger flexibel gemacht. Sie haben pro Kind mindestens 100.000 Franken verloren. Wahrscheinlich eine nette Eigentumswohnung. Sie haben wahrscheinlich oder möglicherweise jahrelang nicht unbeschwert reisen können, nicht so guten Sex gehabt. Wenn Sie eine Frau sind, haben Sie vielleicht nicht mehr die Figur, die Sie davor hatten. Sie nicht die Karriere gemacht, die sie gemacht hätten. Sie haben also nur schreckliche Verzichtleistungen in Kauf genommen. Warum? Weil sie eine Familie wollten. Weil sie wollten, dass ihre Zukunft qualitativ anders wird. Und für diese qualitativ andere Zukunft waren sie gerne bereit, diesen Verzicht in Kauf zu nehmen. Wenn wir anfangen könnten, darüber zu sprechen, wie wollen wir eigentlich leben? In was für Gesellschaften wollen wir leben? Und wenn wir darstellen können, das sind unter schwierigen Umständen gute Gesellschaften, vielleicht sogar Gesellschaften, in denen Menschen besser und menschlicher leben können als heute, weil sie nicht mehr einander Konkurrenten unbedingt sein müssen in diesem Raubtierkapitalismus, in dem wir uns im Moment befinden. Vielleicht ein bisschen Kapitalismus ist gar nicht etwas Schlechtes, aber diese Nacktheit der Konkurrenz, des Einander-Ausschaltens, vielleicht ist es psychisch nicht wahnsinnig gesund für uns. Vielleicht würden wir uns wohler fühlen, wenn das nicht mehr so wäre. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit zu sagen, wir könnten tatsächlich bessere Gesellschaften schaffen, lebenswertere Gesellschaften. Und um dahin zu kommen, müssen wir auf ein paar Sachen verzichten. Das ist eine andere Unterhaltung, als wenn man von vornherein sagt, es geht hier nur darum, alles nicht mehr tun zu dürfen, was das Leben nett macht. Und ich glaube, wir sollten anfangen, uns mehr daraufhin zu orientieren und nicht so austricksen zu lassen durch diese rhetorischen Tricks.
Und was wäre die Handlungsanleitung jetzt auf das Individuum hinuntergebrochen? Heißt das einfach eben weniger Fliegen, weniger Fleisch pro Kopf oder so? Ich glaube, da sind Sie auch skeptisch wegen der Skalierung. Nein, ich würde
sagen, absolut ja, aber es ist nie falsch, das Richtige zu tun. Wir schlachten im Moment weltweit 88 Milliarden Tiere. Das ist kein sinnvolles ökonomisches Handeln, das ist einfach Wahnsinn. Das heißt auch zum Beispiel, dass 3/4 unserer landwirtschaftlichen Flächen für Tierfutter verwendet werden, was in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit und Krise eine interessante Idee ist. Das heißt auch, dass wir pro Minute 30 Fußballfelder Regenwald abholzen. Jetzt bei der Weltmeisterschaft in Katar ist das gerade ein besonders angenehmer Vergleich. Auch zum Teil, um Tiere zu füttern mit billigem Soja. Das ist gelebter Wahnsinn und das hat keine sinnvolle Kontinuation. Ich esse viel weniger Fleisch, als ich das früher tat, aber ich esse immer noch Fleisch. Ich fliege weniger, als ich das früher tat, aber ich fliege morgen früh nach Wien zurück. Ich habe kein Auto. Ich habe das große Glück, in Wien zu leben, das ein wunderbares öffentliches Verkehrssystem hat. Aber das sind alles, ehrlich gesagt, erstens keine dramatischen Sachen und zweitens sind alles keine Sachen, die die Welt retten. Wenn wir alle morgen vegan werden und nie wieder ein Auto betreten, wird die Klimakatastrophe weitergehen, wie sie das bis davor tat. Die wird in Asien entschieden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, auch da wieder, nicht auf rhetorische Tricks reinzufallen. Wir sind darauf gedrillt worden, in den letzten Jahren Flugscham zu haben und zu sehen, wie schlecht das ist. Und es ist schlecht. Und wenn Sie weniger fliegen, ist das besser. Wenn Kerosin endlich besteuert wird, wenn Kurzflüge verboten werden, wenn die Flugindustrie dazu gebracht wird, nachhaltiger zu agieren, ist das alles gut und wichtig. Aber wenn wir wirklich die Klimakatastrophe aufhalten wollen, wäre es viel besser, dass wir Technologien, wie sie zum Beispiel auch an der ETH entwickelt werden, zur nachhaltigen Energieproduktion patentfrei ins Internet stellen, in den Global Commons. Sodass ein Land wie Indien, das jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt wird, wo eine riesige Menge von Menschen darauf wartet, endlich ein Mittelklassenleben anfangen zu können, gar keine Carbonphase mehr haben muss, weil sie gleich mit nachhaltigen Energien diese Elektrizität, diese Energie erzeugen können. Wenn Indien anfängt, so stark wie Europa Kohle und Öl zu verbrennen, dann ist die Klimakatastrophe gelaufen. Aber wir können sehr wohl konstruktiv handeln, auch im globalen Kontext. Wir könnten zum Beispiel auch eine Einfuhrsteuer in Europa einführen für Produkte, die woanders produziert wurden, dass dann ein paar Jeans, das als Fast Fashion 700 Liter Trinkwasser fordert, um dann mit Schweröl nach Europa transportiert zu werden und mit 80%iger Wahrscheinlichkeit auf einer Mülldeponie zu landen, bevor es jemals getragen wurde. Warum geben wir dem nicht einen 1000%igen Einfuhrzoll? Und warum lassen wir nicht Dinge nach Europa mit einem minimalen Zoll, die nachhaltig produziert wurden? Denn dann wird es auch in anderen Kontinenten interessant, die eigenen ökonomischen Praxen zu verändern, um Zugang zu diesem Markt zu haben. Ja, wir können sinnvoll Dinge tun, aber wir sollten uns nicht die Augen zukleistern lassen von klugen Marketingmenschen. Sie wissen, dass der Carbon-Fußabdruck erfunden wurde von BP, der Ölfirma, weil sie uns so, wie das ist Kalorienzählen bei Weight Watchers, so darauf konzentriert, was wir selbst tun, dass wir die großen Systeme gar nicht mehr im Blick haben. Aber das, was wir hier besprechen, das spielt sich ab in großen Systemen. Das hängt davon ab, dass wir eine Carbonsteuer einführen. Märkte sind nichts Böses. Wir müssen nur wissen, es hat noch nie einen freien Markt gegeben und es wird nie einen freien Markt geben. Ein Markt kann überhaupt nur funktionieren, wenn beide Vertragspartner wissen, dieser Vertrag muss beachtet werden. Und es gibt ein Gericht, vor das ich sonst ziehen kann, und eine Polizei. Und ich kann Angestellte finden für meine Firma, die lesen und schreiben können, weil sie in Schulen waren. Und meine Waren können zum Markt kommen und weitergehen, weil es Straßen gibt, die unterhalten werden. Das heißt, der Markt ist ein Teil einer Gesellschaft. Ein sehr wichtiger und innovativer Teil. Aber wenn er Teil der Gesellschaft ist und nicht etwas, was außerhalb der Gesellschaft steht, wovor man dreimal täglich einen Kakao machen muss, dann wäre es vielleicht interessant zu sagen, dann sollen die Märkte auch liefern, was wir gesellschaftlich brauchen. Was wir gesellschaftlich wollen. Und dann könnte man sagen, wenn wir eine CO2-Steuer einziehen, die wirklich eine Preisgerechtigkeit spiegelt, das wäre ziemlich hoch, dann würden die Märkte auch enorm in Bewegung kommen, um Technologien zu schaffen, Prozesse zu schaffen, die viel weniger karbonintensiv sind. Dann könnten wir die Märkte konstruktiv nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, wir können Dinge tun und ja, wir sollten weniger Fleisch essen und weniger fliegen. Das aber rettet die Welt nicht. Wenn wir die Welt werden wir nicht retten.
Ah, jetzt dachte ich schon, Sie seien endlich mal zuversichtlich.
Nein, ich meine, wir können konstruktiv handeln in dieser Welt. Das finde ich zuversichtlich. Okay. Wir können konstruktiv handeln, aber wir müssen sehen, die wirklich großen Hebel liegen anderswo. Und an denen müssen wir ziehen. Und wir müssen den politischen Druck aufbauen, dass diese Hebel bedient werden. Ich persönlich finde, es wäre gut, wenn wir alle entscheiden können, wenn Sie alle entscheiden könnten. Jede Partei, die keine Idee hat, keine plausible Szenario hat, wie die nächsten 30 Jahre der Klimawende aussehen sollen, ist automatisch unwählbar. Egal, was die sonst wollen. Ob die weit rechts oder weit links stehen oder bürgerliche Mitte sind, wenn sie keine Idee haben, wie das konkret funktionieren soll, dann haben sie nichts Relevantes zu sagen. Und ich glaube, wenn wir so anfangen würden, selbst eine Zukunft zu wollen und bauen, so wie Sie haben vorhin gesagt, wir halten nur noch, was wir haben. Ja, und ich glaube, das ist fatal für eine Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft keine Vision einer positiven Zukunft mehr hat, dann wird sie anfangen zu zerbröckeln. Wir könnten so eine Vision haben. Wir könnten so eine Vision bauen. Die wird Transformation erfordern. Aber da ist tatsächlich eine Möglichkeit. Wir werden dadurch die Klimakrise nicht stoppen, aber wir können uns sinnvoll anpassen an diese Umstände. Das aber geht nur, wenn wir begreifen, es gibt keine lokalen Probleme mehr. All diese Phänomene sind global und beachten keine Grenzen. Ich glaube, das war auch ein großer Schock für uns im Westen. Denn alles, was wir bis jetzt gemacht haben, das konnten wir ausgrenzen. Wir haben auch in Europa als Europäer nach 1945 Kriege geführt, aber auf anderen Kontinenten, in Vietnam und in Afghanistan und im Kongo. Das konnten wir wunderbar ausgrenzen und weghalten aus der friedlichen Schweiz oder dem friedlichen Österreich. Aber mit der Klimakrise ist das nicht mehr möglich, denn ein Höhenwind, der respektiert keine internationalen Grenzen.
Genau. Und mit Corona war es ja auch ähnlich. Das war so wie.
Ja, also wir müssen lernen, global zu handeln. Und wir müssen lernen, auf die Politik Druck auszuüben, um auch globale Strukturen des Handelns aufzubauen. Dann können wir einen positiven Unterschied machen.
Sehr gut. Jetzt mache ich hier einen Punkt mit meinen Fragen. Sie sind gerne eingeladen, sich zu äußern, Fragen zu stellen. Sie haben gesehen, Philipp Bohm ist eigentlich ein Universalgelehrter, kann man sagen. Man kann ihn alles fragen. Das kann jetzt auch ein bisschen ein Thema weggehen.
Bitte fragen Sie mich nicht zu Fußball.
Genau, da ist Ihre Leidenschaft nicht so groß.
Nicht wahnsinnig, auch wenn heute Abend offensichtlich was Wichtiges passiert.
Aber genau. Dort hinten vielleicht.
Ja, vielen Dank, Leonhard Kreuzburg. Ich forsche auch zur Nachhaltigkeit an der Universität Zürich. Und ich habe eine Frage. Sie haben mir gesagt, man muss politischen Druck aufbauen. Und wenn ich mir jetzt die Proteste anschaue, die in den letzten Monaten und Tagen in den Medien war, und dann vergleiche ziehe, dass Menschen sich an Gemälde kleben, an den Rand von Gemälden, dass sie Gemälde bewerfen, aber immer nur die äußeren Scheiben, dass sie offensichtlich den Wahnsinn diesen fossilen Kapitalismus uns vor Augen führen, indem sie sich auf die Straße setzen, alles sehr friedlich, wo Menschen dann mit ihren SUVs sitzen, dann zeigt es doch für mich, wie diese Menschen, wenn wir jetzt sehen, wie die Politik reagiert, dass sich der fossile Kapitalismus, der sich entwickelt hat, auch kodifiziert hat in unseren Gesetzen, indem dann die Staatsanwaltschaft auf diese Menschen reagiert, indem Häuser durchsucht werden, Wohnungen durchsucht werden, obwohl diese Menschen diese wissenschaftliche Realität, die wir seit mehreren Jahrzehnten haben, uns vor Augen führen und die eigentlichen Menschen, die uns die Zukunft verbauen, auf den höchsten Ebenen sitzen, aber dieses Recht, das sich eben kodifiziert hat auf Grundlage dieses fossilen Kapitalismus, anwenden. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie können wir in diesem System überhaupt politisch Druck aufbauen, wenn dieses ganze System gegen uns als Menschheit eigentlich wirkt?
Das ist eine hervorragende Frage. Und ich bin völlig mit Ihnen einer Meinung über die Klimaproteste. Ich meine, es ist ein bisschen kontraintuitiv gegen den Klimawandel zu sein, indem man Gemälde mit Suppe bewirft. Aber wir reden jetzt drüber. Und das haben wir vorher nicht so getan. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Schritt, den diese Aktivisten geschafft haben. Wie können wir Druck aufbauen? Wir bauen Druck auf. Wir tun das. Fridays for Future hat das angefangen. Das war, nicht angefangen, aber massiv getan. Das ist eine sehr begrenzte Bewegung. Es ist sozial eine sehr begrenzte Bewegung. Die gehört im Großen und Ganzen der akademischen Mittelklasse an. Und das reicht noch nicht. Aber wir können zum Beispiel Druck aufbauen, indem wir Bewusstsein schaffen. Denn niemand weiß gerne, dass es den eigenen Kindern deutlich schlechter gehen wird und deren Kindern noch schlechter. Irgendwann rebellieren Menschen gegen so etwas. Und natürlich, ja, Gesetze sind meistens auf der Seite der Besitzenden, so wie auch die Geschichte von Siegern geschrieben wird. Aber auch die Geschichtsschreibung hat sich geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wir haben gelernt zu sehen, dass die Siegerperspektive nicht die einzige Perspektive ist. Wissen Sie, wir arbeiten, oder die Mächte des Beharrens sind gigantisch. Aber das heißt nicht, dass wir das einfach zur Kenntnis nehmen müssen und uns dann hinsetzen und abwarten, was passiert.
Vielleicht noch kurz als Anschluss, weil das hier reingekommen ist mit Energie natürlich. Was halten Sie von Greta, ist die Frage. Ich mag mich erinnern, Sie haben sie mal als moderne Jeanne d'Arc bezeichnet.
Greta ist sicherlich eine moderne, Greta Thunberg, eine moderne Jeanne d'Arc, ganz einfach, weil ich glaube wieder, wir sprechen hier über lange kulturelle Kontinuitäten. Wenn Greta ein Junge gewesen wäre, hätte sie das nicht geschafft. Unsere Kultur hat das Bild der reinen Jungfrau, die zur Rettung reitet. Und das hat sie erfüllt, ohne das zu wissen, ohne das zu wollen. Es war auch wichtig, dass sie autistisch ist, weil sie, ich beschimpfe sie nicht, das sagt sie selbst. Denn sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie hält nichts von sozialen Ritualen, sie ist sehr absolut kompromisslos und leider hat sie recht, sie basiert sich auf Wissenschaft. Und wie gesagt, Wissenschaft ist nie die Wahrheit, aber doch hoffentlich das beste Wissen, was wir im Moment haben. Also, ganz wichtige Figur, aber ja, sie konnte nur diese ganz wichtige Figur werden, weil sozusagen eine Rolle für sie schon bereitstand, die sie füllen konnte.
Gut, nächste, vielleicht hier vorne, ja.
Hallo, danke, dass Sie da sind, Herr Blum, Herr Triebelhorn. Ich bin Tatjana Salka, ich bin eine Konferenzdolmetscherin. Und ich hätte eine Frage. Ich glaube, die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind global. Und sie verlangen globale Lösungen. Nicht wahr? Und Sie haben gesagt, wir brauchen globale Strukturen, globales Handeln. Wir haben die UNO als globale Struktur, die Organisation der Vereinten Nationen, die sich in vielen, vielen Bereichen mit Sonderorganisationen, der FAO zum Beispiel, nicht, oder der Welthandelsorganisation, der Weltgesundheitsorganisation oder der UNO im eigentlichen Sinn mit fast sämtlichen Ländern der Welt demokratisch bemüht, um globale Lösungen. Und das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und die ganz starken globalen Player machen nicht mit. Das ist ja das Problem. Man kann nicht global handeln, weil einige, die es sich leisten können, nicht mitmachen. Wie löst man das?
Ich glaube, das lösen wir nicht, das löst die Welt für uns. Wir lernen nicht durch kluge Argumente, wir lernen durch dissonante Erfahrungen. Wir machen eine Erfahrung, die nicht in das passt, was wir glauben und was wir nicht integrieren können in das, wie wir die Welt sehen, dann lernen wir etwas. Das heißt, es geht darum, diese Erfahrung zu machen. Und ich gebe Ihnen ein paradoxes Stück Optimismus. Ich war mal in Neuseeland und da war ich an einer Sternwarte, die liegt viele Kilometer außerhalb jeder Stadt und liegt in einer Dunkelheitsschutzzone. Man kann also dort die Milchstraße mit bloßem Auge sehen. Und das war wunderschön. Es war viel mehr als wunderschön, es war ehrfurchtgebietend. Aber wir fanden da viele Reisebusse mit Chinesen, mit chinesischen Touristen. Und da das nun wirklich so weit weg von allem war, habe ich mir ein Herz genommen und bin zu einem von denen hingegangen, der war so ungefähr Mitte 40 und habe ihn gefragt, wie schön, dass Sie hier sind und übrigens, warum hier? Und er sagte mir, wissen Sie, ich habe schon immer gehört und gelesen, wie Menschen über die Sterne gesprochen haben und ich wollte sie auch gerne mal sehen. Man kann heute in China 45 Jahre alt werden, ohne jemals die Sterne zu sehen. Man weiß aber auch, dass die eigenen Kinder nicht in die Schule gehen können an manchen Tagen, weil sie dann sonst ihr Asthma zu stark wird, weil die Luft so verschmutzt ist. Und irgendwann werden auch Menschen in diesen Ländern merken, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, diese Transformation vorzuziehen, weil sie sonst einfach, schauen Sie, die Klimakrise ist ja auch ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Wenn der Rhein austrocknet, wie er das in diesem Jahr getan hat, dann hat die ganze chemische Industrie von Basel keine Rohstoffe mehr. Das kostet Milliarden. Die Klimakrise kostet uns jedes Jahr viele Hunderte von Milliarden. Und wenn es ans Geld geht, werden Menschen meistens ehrlich. Und insofern, wenn die Klimakrise so teuer wird, dass die Alternative billiger und besser ist, dann wird es auch der letzte Trottel verstehen. Das Problem ist, dass wir darauf nicht warten können, bis der letzte Trottel auch zu uns gekommen ist. Das heißt, ich glaube, das Einzige, was man sinnvollerweise machen kann, ist, wie das in jeder Krise vielleicht ist, jetzt Lösungsansätze oder, ich mag das Wort Lösung nicht so gern, weil dies ist kein Problem, was wir lösen können. Dies ist ein Problem, was wir vielleicht überleben können, aber wir können den Klimawandel nicht wegzaubern. Aber es gibt sinnvolles Handeln, es gibt sinnvolle Technologien und Strukturen, die längst bekannt sind. Man kann sie aber so positionieren, dass in dem Moment, wenn Gesellschaften, Wirtschaftsräume, Menschen dafür offen werden, dass sie auch bestehen, dass sie auch da sind. Und ich glaube, das ist die Arbeit im Moment, nicht nur Druck aufzubauen, sondern auch Alternativen anzubieten, die irgendwann mal wirksam sein können. Die UNO wird das nicht retten. Das ist, ich meine, wenn Sie sich allein anschauen, dass es den Sicherheitsrat gibt, der nach der Idee von 1945 Macht verteilt hat und ein Veto erlaubt, was alles lahmlegt. Und wenn Sie natürlich sehen, dass da nur Machtpolitik betrieben wird und dass kleine Länder sich zusammentun und irgendwelche Kuhhandel machen, um völlig sachfremde Effekte zu erreichen. Nein, die UNO wird wahrscheinlich kein geeigneter Mechanismus dafür sein. Aber wir werden Mechanismen finden müssen und bauen müssen. Vielleicht kann man die UNO transformieren, vielleicht braucht es auch neue Organisationen, um tatsächlich dieses Handeln zu ermöglichen. Aber wir werden nie zu dem Punkt kommen, wo wir alle einer Meinung sind auf diesem Planeten.
Ja, bitte, das ist Ihr Job.
Nein, Sie dürfen natürlich auch, Sie müssen ja antworten.
Sie haben sinnvolle Technologien erwähnt. Wäre die Kernenergie nicht eine sinnvolle Technologie, um den Klimawandel zu bekämpfen?
Das ist eine interessante Frage. Ich war lange agnostisch, was Kernenergie betrifft, weil ich mir dachte, ich bin kein Atomphysiker, ich bin auch kein Ingenieur, ich kann nichts Fundiertes darüber sagen, wie gefährlich das ist. Aber dann ist Fukushima passiert und ich dachte, wenn in einem sehr reichen, relativ wenig korrupten Land so etwas Törichtes passieren kann, dass man ein Atomkraftwerk direkt auf eine Erdbebenlinie setzt, dann kann das nie eine sichere Technologie sein. Im Kontext der Klimakrise kann es durchaus sein, dass Atomkraft ein notwendiger Teil des Mixes ist für eine Weile. Es ist sicherlich nicht sinnvoll, neue Atomkraftwerke zu bauen. Das dauert viel zu lange. Es dauert ungefähr 30 Jahre, bis ein Atomkraftwerk ans Netz geht. Dann ist es nicht mehr sinnvoll. Also, dass man jetzt bestehende Kraftwerke noch weiterlaufen lässt, das, glaube ich, darüber kann man diskutieren. Aber ich glaube, als Zukunftstechnologie ist es sicherlich nicht geeignet, denn wenn Julius Caesar Atomkraftwerke gebaut hätte, dann wären sie heute halb so radioaktiv, wie sie damals waren. Und das hinterlässt zukünftigen Generationen einfach eine Hypothek, die in keiner Weise vertretbar ist.
Ich habe hier noch eine Frage für Sie.
Bitte.
ist eine Person, die viel mit Jugendlichen zu tun hat, und sie stellt auch fest, dass da eben diese Polykrise auch aufs Gemüt der Jungen gerade drückt, wie man damit umgeht. Also das ist ja dann auch das Problem, dass gerade Kinder sind ja vielleicht weniger empfänglich für die rationale Argumentation. Was würden Sie da empfehlen?
Ich habe keine Kinder. Und ich glaube, das wäre eine sehr schwierige Unterhaltung mit meinen Kindern, die ich führen müsste. Und ich würde mir nicht anmaßen, jetzt schon zu wissen, was ich meinen Kindern sagen würde. Vielleicht muss man unterschiedlichen Kindern auch unterschiedliche Dinge sagen. Aber Sie haben recht, und das ist ein ganz, ganz bedrückendes Phänomen. Es gibt eine Klimaangst, gerade unter Jugendlichen, die einfach glauben von sich, dass sie ohnehin keine Zukunft haben, dass ohnehin schon alles zu spät ist. Und naja, erstmal ist das natürlich falsch. Denn, wie soll ich das sagen, warum stehen wir auf morgens? Nicht, weil wir wissen, dass die Welt glücklich wird, und nicht, weil wir wissen, dass wir die Welt retten können. Ich möchte das eigentlich mit meinem guten Freund Diderot sagen: Wir stehen auf, weil es Eros gibt. Wir stehen auf, weil die Welt faszinierend ist, weil wir Beziehungen wollen, weil wir vielleicht sogar auch Sex wollen, weil wir Freundschaften wollen, weil wir in die Welt uns hineingezogen fühlen. Und in dieser Welt können wir ein gutes Leben leben, ob das schwierige Umstände sind oder nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, sich darauf zu fokussieren. Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht darauf zu fokussieren, wie ich ideal in einer Wirtschaft funktionieren kann oder wie ich meinen Wohlstand erhalten kann, sondern ich glaube, es wird für uns alle wichtig sein zu sehen, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was wollen wir retten? Und mir ist da der Eros ein sehr guter Freund. Der ist der Grund, warum wir leben wollen. Und der ist nicht davon abhängig, dass die Zukunft glücklich wird. Und ich glaube, gerade junge Menschen, das ist auch die Zeit, in der man den Eros am stärksten und am unmittelbarsten spürt, verlassen wir uns darauf, dass es Schönheit gibt in der Welt, dass es Zwischenmenschlichkeit gibt in der Welt. Das klingt jetzt sehr idyllisch, aber das meine ich eigentlich ganz ernst. Ich glaube, das ist die Kompensation, die wir brauchen für all das, was sonst noch passiert. Und ich glaube, wenn man das stärken würde, ich meine, wir sitzen hier in einem wunderbaren Museum. Ich glaube zum Beispiel, dass Kunst dabei eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Kunst als Accessoire für reiche Menschen ist ein Wegwerfprodukt. Das braucht niemand. Aber es gibt Kunst überhaupt, weil sie existenziellen Notlagen in uns Antwort geben kann, Kontext geben kann, weil sie unsere chaotischen Gefühle ordnen kann und ihnen Strukturen anbieten kann, weil wir feststellen, dass wir weniger einsam sind, wenn wir merken, dass andere Menschen schon mal Ähnliches durchlebt haben und vielleicht auch dem eine Form haben geben können. Deswegen brauchen wir Kunst. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen brauchen wir Kunst mehr. Ich würde mir auch wünschen, wenn ich sehe, dass es an vielen Schulen keinen Kunstunterricht mehr gibt, keinen Musikunterricht mehr gibt, weil das offensichtlich irrelevant ist. Ich glaube, da tun wir jungen Menschen fürchterlich Unrecht und wir verarmen sie von vornherein. Und wir geben ihnen nicht das Werkzeug in die Hand, schwierige Situationen zu überleben. Und ja, das wäre meine etwas seltsame Antwort darauf. Ich glaube, wenn wir den Eros des Lebens stärken können, dann können wir auch Menschen, die Verzweiflung fühlen, auch besonders jungen Menschen, eine Möglichkeit geben, mit dieser Verzweiflung produktiv umzugehen. Denn das kann Kunst.
Das wäre dann quasi wie die neue Meistererzählung nach dieser alten, dass es ja immer aufwärts geht, vor allem materiell, die ja nicht mehr gültig ist, aber jetzt braucht es ja wieder eine Erzählung.
Nicht? Wir haben natürlich auch so ein komisches Kunstverständnis. Wir wissen, dass Kunst immer hinterfragen muss, dass Kunst immer auf der Seite der Unterdrückten steht, dass Kunst, und das ist natürlich völliger Mumpitz. Kunst hat das nie getan. Michelangelo hat großartige Kunstwerke für einen brutalen Diktator geschaffen, den Papst. Fast alle Künstler waren im Sold von brutalen Herrschern, weil da das Geld herkam und Kunst das schon immer gebraucht hat. Kunst ist kein politisches Ding. Kunst ist weder auf der Seite der Starken noch der Schwachen von vornherein. Aber Kunst kann uns die Möglichkeit geben, unsere eigene Einsamkeit, unsere eigene Verzweiflung, unser eigenes chaotisches Erleben konstruktiv umzuformen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges.
So, es gibt noch eine Frage. letzte Gelegenheit.
Die letzte Chance.
Ja, die haben ja sehr viele Bücher geschrieben. Ich habe ja einen Teil gelesen, nicht alle. Und wie geht für Sie das weiter? Jetzt haben Sie ja dieses Buch geschrieben im Zusammenhang mit Klima, im Zusammenhang mit der Krise, in der wir stecken. Und an was denken Sie als Nächstes?
Und vor allem auch, ist das etwas Fröhlicheres? Sie haben ja jetzt immer sehr negative Bücher im Sinne.
Ich weiß gar nicht, ob das negative Bücher sind. Es sind nur Bücher, die von vornherein versuchen, mit der Realität umzugehen. Das heißt, von der wissenschaftlichen Realität auszugehen und dann zu sehen, was wir daraus kulturell machen können. Aber diese wissenschaftliche Realität ist katastrophal. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und wir wissen das alle und wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Und da kann man dann schon verzweifeln. Meine persönliche Strategie ist immer gewesen, solche Bücher mit anderen Büchern abzuwechseln. Da draußen liegt zum Beispiel ein Buch, zwei Bücher. Eines heißt Eine italienische Reise. Das beschäftigt sich mit etwas, was mir sehr wichtig ist, nämlich einer Geige, die ich spiele. Und das ist meine Art, mich mit Kunst zu beschäftigen. Und es ist sozusagen eine Meditation, die Lärm macht, wenn ich Geige spiele. Und das andere ist ein Roman, der heißt Diebe des Lichts. Und der hat mal nichts mit Klimakrise zu tun, sondern einfach nur mit Menschenleben und mit Liebe und Tod und Kunst. Aber was ich als Nächstes machen möchte, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich es noch nicht. Also ich arbeite gerade an einem Roman. Ich glaube, ich möchte mich wieder an ein Thema aus der Vergangenheit annähern. Auch deswegen, weil ich glaube, ich habe jetzt wirklich ungefähr 10 Jahre an diesen Themen sehr intensiv gearbeitet. Und ich habe jetzt mit diesem letzten Buch so ungefähr das gesagt, was ich zu diesem Thema im Moment zu sagen habe. Vielleicht ändert sich das in 10 Jahren und ich habe da wieder eine andere Perspektive. Das soll ja passieren. Aber ich glaube, ich möchte mich tatsächlich jetzt in meinem eigenen Schreiben wieder auf was anderes hin orientieren, weil mir ist es persönlich wichtig, zur Verzweiflung der Buchhändler übrigens, ich möchte mich immer wieder neu herausfordern. Ich möchte nicht schreiben, was ich schon geschrieben habe, jetzt aus 3 Grad anderer Perspektive. Ich habe da jetzt gesagt, was ich in 10 Jahren sozusagen aufgebaut hat und versucht, daraus eine Synthese zu machen. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit für mich, was Neues zu entdecken.
Das ist jetzt fast das perfekte Schlusswort gewesen. Also vielen Dank, Philipp Blom, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Dass Sie hier waren. Eben, Sie haben die Gelegenheit, noch das eine oder andere Buch zu kaufen, wenn Sie mögen. Sie können aber auch direkt an den Weihnachtsmarkt oder auf den Zug. Auf jeden Fall kommen Sie sehr gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.